Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzos. Servus. Ja, Lars Sebastian, wie geht's euch? Wie ist es euch in dieser Woche ergangen?
Bestens. Der Sommer kommt jetzt endlich richtig zurück. Es wird richtig schön warm. Also von daher, ich mag ja, wenn es draußen warm ist und wenn es sonnig ist. Wenn man so aufsteht um 9 Uhr und es ist sonnig, das ist doch perfekt.
Aber nur abends meinst du, ne?
Ja, die Zeiten sind vorbei.
Ja, okay. Lars, bei dir? Alles okay?
Ja, meine Frau war eine Woche nicht da. Ich war eine Woche allein zu Hause, also... Das war natürlich nicht so schön. Mein Mittag. Wir haben gerade drüber gesprochen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben alleine im Kino. Das deutet darauf hin, wie viele Freunde neben meiner Frau ich ganz oft sehe. Aber es war ein Erlebnis. Und ja, aber jetzt ist alles wieder gut.
Wir outen uns hier jetzt mal ganz offiziell. Das ist eigentlich nur so ein kleines Sozialprogramm für Lars Erichsen. Deswegen machen Sebastian und ich das.
Genau.
Also, jetzt Lars hat mich vereinsamt.
Freunde mehr.
Genau. Ja, okay. Also sehr gut. Freut mich auf jeden Fall. Und genau, am Ende dieser Ausgabe werden wir noch verraten, welchen Film du gesehen hast. So, genialer Cliffhanger. Und jetzt steigen wir ein in unsere Themen. Wir sprechen über Nvidia. Da werden wir thematisieren, was uns überrascht hat oder möglicherweise auch nicht. Wir diskutieren die Frage, ob Anleger möglicherweise gerade ein zu großes Risiko eingehen und möglicherweise einen sehr großen Fehler machen. Wir sprechen über Gold. Da gab es nämlich ein sehr prägnantes Kursziel von einer sehr großen Bank, die wir allesamt sehr schätzen. $6,000 wurden da ausgerufen bis Ende des Jahres. Mal sehen, ob wir da mitgehen können. Wir haben eine Hörerfrage von Elke mit dabei. Was halten wir von Rolls-Royce, fragt sie. Liebe Grüße, Elke. Wir sprechen über Uber. Die wollen nämlich Delivery Hero kaufen. Und dann sprechen wir mit Thema Nummer 6. Warum ignoriert der Markt diese Risiken? Das ist die Fragestellung. Und dann noch die deutsche Börse. Da ist ein Hedgefonds eingestiegen mit einer gewissen Historie. Die Hörerfragen, die reicht ihr ein unter www.by-the-dip.de. Dort kommt ihr auf unsere Website. Dort gibt's alle Infos zu unserer By The Dip App im Gratisbereich. Also das heißt, die App hat eine Gratisversion und dort gibt's noch einen Plusbereich. Macht euch einfach mal schlau, was die Unterschiede sind. Und im Gratisbereich könnt ihr die Hörerfragen einreichen und da freuen wir uns auf rege Beteiligung von euch. Und jetzt sofort rein ins erste Thema. Nvidia, das Event der Woche. Sebastian, was ist da passiert?
Darf ich eröffnen? Ja, Nvidia, ja. Happy Nvidia Day, sagt man ja mittlerweile in den USA. Also Mittwoch nachbörslich nach 22 Uhr hat Nvidia Zahlen gemeldet. Da auch, sage ich gleich mal, danke an Jürgen, der ja bei uns in der App tatkräftig mitwirkt und noch um 22:30 abends gleich mal einen Abriss der Zahlen eingestellt hat. Und das ist ja eigentlich immer das Event, weil Nvidia Marktkapitalisierung aktuell $5,4 Billionen. Das ist zum Vergleich fast so viel, wie wir als Deutsche in Deutschland pro Jahr wirtschaftsleistungsmäßig auf die Kette kriegen. Also ein immenser Wert, der hier an Marktkapitalisierung entstanden ist. Und wenn Nvidia sich natürlich bewegt, gerade mit einer Gewichtung von bis zu 10% in den Indizes, dann hat das natürlich Marktbewegung, Indexbewegung zur Folge. So, und jetzt, ich fasse vielleicht mal die Zahlen. Wir brauchen die jetzt nicht durchbeten, weil bis Sonntag, bis wir jetzt online gehen, hat natürlich jeder die Zahlen schon gesehen. Sondern es geht ja darum, was hat uns überrascht oder vielleicht nicht überrascht, genauso wie du es gesagt hast, Timo. Ich bringe mal ein Zitat auf Deutsch von Jensen Huang, dem CEO. Und er hat gesagt, das war ein außergewöhnliches Quartal. Die Nachfrage ist parabolisch gestiegen. Und ich als Nvidia-Aktionär muss sagen, also die Zahlen waren irre. Wir hatten ein Umsatzwachstum von fast 100% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und wer sich so das Umsatzwachstum mal anschaut, der sieht, dass wir so im zweiten Quartal 2025 mal so einen Durchhänger hatten auf nur 50-60%. Seitdem sehen wir wieder eine Beschleunigung. Also da hat man ja schon gedacht, oh, KI-Nachfrage geht zurück. So langsam wird der Umsatz bei Nvidia nicht mehr gesteigert werden können wie früher. Tja, ist anders gekommen. Fast eine Verdopplung zum Vorjahresquartal. Die Marge weiterhin 75%, der Free Cashflow auf Sicht der letzten 12 Monate 119 Milliarden Dollar. Also es gibt nur noch Apple mit 129 Milliarden Dollar, die mehr Free Cashflow haben als Nvidia. Also eine unglaubliche Gelddruckmaschine. Aktienrückkäufe kommen rein, 80 Milliarden. Dividende ver25-facht. Also der Markt hat zwar nicht groß reagiert, das ist das übliche Schema bei Nvidia-Zahlen, aber ich muss sagen, als Aktionär, ich bin hochzufrieden und die Aktie wird, die wird ihren Weg weitergehen.
Ja, okay. Lars, wie hast du die Nvidia-Zahlen wahrgenommen?
Das Überraschendste für mich war und ist im Prinzip seit einigen Wochen schon, dass die Aktie nicht viel höher steht. Gebe ich offen zu und ich versuche nie, don't fight the market. Aber entweder sind eine ganze Reihe von anderen Aktien überbewertet oder Nvidia, ich würde sogar sagen, kann man als unterbewerteten Wert nehmen. Vielleicht, weil sie genau im Zentrum dieser KI-Entwicklung ist und weil die Sorge Quartal für Quartal sich weiterträgt. Das war's jetzt bald. Bis hin zu, wer weiß, ob diese Zahlen überhaupt stimmen, weil man, die dürfen ja gar nicht schlecht ausfallen. Also da werden schon Verschwörungstheorien bemüht, um aufzuzeigen, warum das eigentlich so richtig reale Umsätze gar nicht sind. Ich habe eine ganz interessante Studie gelesen, weil ja immer die Rede ist von diesen, naja, die machen alle Geschäfte mit sich selbst. Also ein Letter of Intent, eine Absichtserklärung ist nicht das Gleiche. Das, was da rausgekommen ist, das ist völlig realer Verdienst. Und wenn man das mit den DAX-Unternehmen vergleicht, ich muss jetzt mal bei den 81 Milliarden aus dem ersten Quartal, oder wie viel hatten wir, 81,6 Milliarden, ich nehme mal an, alle DAX-Unternehmen zusammen werden das nicht verdient haben. Insofern finde ich auch die Market Cap von Nvidia nicht ungewöhnlich. Sie stehen im Zentrum einer zweifellos exponentiellen Entwicklung. Und ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass Nvidia demnächst, also bis 2030, sich in der Marktkapitalisierung verdoppelt oder verdreifacht, für weitaus höher, als dass sie sich halbiert.
Ist Elon vorher schon Billionär, bevor Nvidia sich verdoppelt, Lars?
Wie bitte?
Schafft Nvidia 10 Billionen Dollar Market Cap oder ist Elon vorher schon Billionär?
Das ist so die Frage, die man sich in der Fußgängerzone so stellt.
Ja.
So der, sich,
ich, ne? Ich glaube, auf dem Weg zu H&M. Ich glaube, er wird Billionär sein, weil der Hype ganz offensichtlich gekauft hat. Wer mit 4,7 Milliarden Nettoverlust im Jahr 2025 es schafft, mit dem, ich glaube, 93-fachen des Umsatzes aus diesem Jahr an die Börse zu gehen Anfang Juni, der wird auch Billionär.
Glaube ich auch. Sorry, Timo.
Nee, alles gut. Ist Nvidia so ein bisschen wie der Value Play im Chipsektor? Denn tatsächlich muss man ja konstatieren, dass Nvidia sich im Vergleich zu anderen Werten aus dem Sektor jetzt zumindest mal in den letzten Monaten schlechter entwickelt hat. Also quasi dann tatsächlich nur auf Sicht von ein paar Monaten jetzt ein Underperformer war. Liegt das halt möglicherweise daran, dass da halt in den Jahren zuvor schon so viel entstanden ist und die anderen jetzt aufgeholt haben? Oder dreht sich da etwas und wird Nvidia im Worst Case vielleicht sogar so ein bisschen wie das Open AI im Chip-Sektor, also quasi mit Nvidia hat alles begonnen, die komplette Chip-Story quasi Nvidia im Zentrum, so wie Open AI auch sozusagen das Synonym für das KI-Narrativ ist. Und jetzt ziehen aber links und rechts dann andere Aktien einfach dran vorbei. Also könnt ihr mit diesem Gedanken was anfangen? Wie seht ihr es?
Also mach du das.
Soll ich? Bitte.
Also ich sehe das, ja, natürlich, Nvidia ist viel eingepreist. Nvidia war einer der ersten und man muss aber auch sehen, Nvidia hat jetzt 33% zugelegt seit den Tiefs Ende März, also das auch. Aber ja, wir hatten es ja auch bei einem Live-Event diese Woche schon bei Beidere Plus besprochen. Wir haben jetzt natürlich schon eine Rallye irgendwo der Nachzügler, wo geguckt wird, wer hat denn noch Potenzial. Aber Nvidia ist für mich, wenn man auf KI setzt, einer der sichersten Plays aufgrund der Gelddruckmaschine, der Innovationszyklus, den wir sehen. Und was ich heute früh noch gelesen hatte an Research von Morgan Stanley, die neue Chip-Generation, Vera Rubin, wird schon fürs Doppelte aktuell gehandelt wie die vorhergehende. Also natürlich kann man sagen, man springt auf den KI-Zug nochmal auf mit spekulativen Werten, auch mit einer Infineon und was es da alles gibt. Aber Nvidia ist für mich das absolute Kern- und Basisinvestment. Und wir sehen ja, wie krass die Zahlen sich verhalten haben oder entwickelt haben. Und noch ganz kurz mit reingegeben, Nvidia befindet sich aktuell im Geschäftsjahr 2027 mit einem KGV von 23. im nächsten Jahr Geschäftsjahr von 17 und dann von unter 15. Also eine Überbewertung sehe ich da nicht.
Okay. Lars?
Sehe ich auch nicht. Also weil ich glaube, der Mensch, und wir packen das gerne mal als Disclaimer ran, kann sein, dass der Nasdaq nächste Woche 10% oder 20% korrigiert. Also solche Schwankungen anhand von Quartalszahlen auszuschließen oder zu sagen, ja, die müssen kommen oder die kommen auf keinen Fall, ist natürlich Humbug. Das wissen wir alle nicht. Aber die große Schwierigkeit ist schon immer gewesen, für Menschen sich exponentielle Entwicklung wirklich vorzustellen. Und das ist exponentiell. Anthropic hat nichts verdient vor 3 Jahren und verdient jetzt 100 Milliarden. Das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte, Umsatz. Von 0 auf 100 Milliarden in, und wenn wir genau drauf kommen, einen Großteil in den letzten 14 Monaten. Das ist einfach exponentiell. Und man kann sich dann nicht vorstellen, sowas kann doch nicht Ewigkeiten weitergehen. Und das stimmt. Wir werden immer mal wieder die Schwankungen sehen. Aber wenn wir mal schauen, wenn wir über den KI-Hype sprechen, der ist doch noch gar nicht in der Welt angekommen. Also wenn man sich die Statistik anguckt, dann sieht man, es wird wahnsinnig viel investiert. Der ein oder andere benutzt es dann mal auf seinem Endgerät. Aber dass das jetzt eine Bewegung ist, die so langsam dann demnächst auch wieder ausläuft, das erscheint mir eine sehr gewagte These zu sein.
Ja, absolut. Übrigens, wenn du jetzt sagst, Anthropic vor 3 Jahren 0 Umsatz, jetzt 100 Milliarden, das ist ja fast so erfolgreich wie mein YouTube-Kanal, der in dieser Woche sein 3-jähriges gefeiert hat. Von 0 Abonnenten am 20. Mai 2023, da ist das erste Video rausgekommen. Da bleibt es mir schon fast im Hals zu stecken.
Entschuldigung. Exponentiell.
Also ich glaube, Anthropic hat sich da mein Playbook einfach abgeschaut. Nein, Spaß beiseite jetzt. Also Entschuldigung für den kurzen Spökes. Das Aktienrückkaufprogramm, das ist irgendwie ein bisschen, also aus meiner Sicht ein bisschen verwunderlich. Ich habe es uns ja auch hier in unsere Vorbereitungsnotizen einfach mal mit reingeschrieben. Seht ihr das nicht auch so, dass die ja damit jetzt auch sich ein bisschen Pulver dann trocken halten, weil sie möglicherweise damit rechnen, dass tatsächlich eine größere Korrektur reinkommen könnte und sie dann den Kurs auch damit ein bisschen stützen wollen? Ich meine, nee, gar nicht.
Also ich glaube es deshalb nicht, weil die Frage, weißt du, wenn die jetzt das Geld nehmen würden und sie würden das machen, was sie in den letzten Monaten immer wieder gemacht haben, nämlich Beteiligungen in anderen Unternehmen aufzubauen, oft auch mit im Umkehrschluss dann, dafür kauft aber ja bei uns Chips, was aber bei Nvidia jetzt wirklich nicht so schwer ist, weil sowieso alle da Chips kaufen wollen. Also wenn sie das machen, dann ist es einem nicht so recht, weil es ist ein Warnsignal, wenn sie sagen, wir nehmen einfach unseren unglaublich üppigen Cashflow und kaufen damit eigene Aktien zurück, dann ist das für mich fairerweise einfach, wenn man so will, ein Dienst an den Anteilseignern, weil sich fairerweise, also ich meine, guck dir, Sebastian hat es gesagt, das KGV, das ist ja verrückt, die Marge, das Geschäft und dann sagst du, ja, dann sprechen wir über potenzielle Überbewertung. Ich glaube, das nicht. Sie werden sicherlich in Korrekturphasen stärker zukaufen, aber ich klinge jetzt wie der Nvidia-Bulle schlechthin. So ist es gar nicht. Ich meine, ich habe gar keine Position in der Aktie, aber den Wert als überbewertet zu bezeichnen, und zu sagen, ja, wahrscheinlich kommen sie mal massiv unter Druck und dann werden die kaufen. Ich glaube, die haben einfach so viel Cash und schütten das aus. Und Jensen hat ja noch nicht mal so eine intrinsische Motivation, weil ich glaube, es gehört ihm noch, weiß ich nicht, 1 oder 2% von Nvidia. Mehr ist es ja nicht. Vielleicht sagt der sich, der Anteil, der kann aber auch langsam mal wieder ein bisschen mehr wert sein. Also ich kann nachvollziehen, warum einige sagen, das Unternehmen sollte einfach mehr wert sein.
Ja, okay.
Sebastian. Also knapp 4% hält wohl Jensen Huang, sagt die KI bei der Schnellabfrage. Also ich sehe das wie Lars und ich will es gar nicht nochmal wiederholen. Die Rückkäufe sind ja auch ein Teil der Rendite. Also es gibt ja die Rückkaufsrendite und Dividendenrendite. Das heißt, du gibst den Aktionären was zurück. Aber ich sehe generell, also als Aktionär freuen mich Rückkäufe, vor allem wenn die Aktien dann vernichtet werden, weil dann habe ich mehr Gewinn pro Aktie, pro Anteilschein. Aber man kann Rückkauf kritisch sehen, generell, weil man muss ja dann auch sagen, okay, dem Unternehmen ist jetzt aber nichts Besseres mit dem Geld mehr eingefallen, als eigene Aktien zu kaufen. Also das heißt, es gibt kein besseres Investment, es gibt keine besseren Forschungsmöglichkeiten, sondern man sagt, gut, wir kaufen halt einfach eigene Aktien. Aber diese Meinung habe ich in den letzten Jahren etwas angepasst, wenn man sagen muss, die Hyperscaler, die verdienen so irre Geld, dass sie es gar nicht investieren können. Und bevor sie irgendeinen Scheiß machen, kaufen sie halt lieber eigene Aktien und fressen sich auf. Also ich würde auch sagen, 80 Milliarden als neues Rückkaufprogramm stützt einen Konzern mit 5,4 Billionen Marktwert nicht. Also wenn da was rutscht, dann stützt du auch 80 Milliarden nicht mehr.
Also was du meinst, ist, bevor Beiersdorf oder so jetzt ein eigenes Large Language Model aufsetzt, irgendwie lieber eigene Aktien zurückkaufen, aber Nvidia und den anderen, kann man das jetzt nicht unterstellen, dass sie zu wenig innovationsgetrieben unterwegs sind. Ne?
Also, finde ich nicht. Vor allem Nvidia, also zwei diese Entwicklungszyklen, alle 6 Monate was rauszuhauen, das macht ja die Industrie komplett irre, weil die ja wirklich... Die kommen ja aus dem GPO-Markt, früher auch von den ganzen Spielekarten. Also wer Quake gezockt hat, der weiß natürlich damals noch mit, ich glaube, es war die GeForce, die ja Nvidia rausgebracht hat, weil Quake so schlecht gerendert hat und so schlecht lief. Und da kamen diese Entwicklungszyklen her, also zweimal pro Jahr. Und das halten die nach wie vor und haben deswegen einen unglaublich innovativen Vorsprung.
Ja gut, Nvidia-Case ist klar geworden, aber unser Thema Nummer 2, das setzt so ein bisschen auf den Nvidia-Zahlen auch mit auf. Denn tatsächlich, ich habe es ja eben schon angesprochen, die Chip-Aktien sind in den letzten Monaten halt irre gut gerannt. Also insbesondere seit die Iran-Korrektur vorbei ist, also eine unfassbare Performance hingelegt. Also einige Werte, die SK Hynix muss man sich nur mal anschauen. Ich denke, das Gleiche kann man für eine Infineon, für eine TSMC und so weiter postulieren. Wobei ich bei der TSMC jetzt nicht ganz genau, habe ich den Kursverlauf jetzt nicht ganz genau vor Augen. Aber die Chip-Werte sind jetzt mal so kurzfristig ein bisschen zurückgekommen. Nicht sehr viel, ehrlicherweise. Also es scheint da ordentlich Kaufinteresse weiterhin zu geben auf recht hohem Niveau. Aber wer sich zurückgemeldet hat, ist ja in Teilen zumindest der Software-Sektor mit auch relativ deutlichen Zuwächsen, auch mit, also Software, da packe ich jetzt auch einfach mal Sebastian Cyber Security so ein bisschen mit rein, aber auch eine Figma zum Beispiel hat sehr stark reagiert auf gute Zahlen, die sie gebracht haben und so weiter. Also da könnte man noch andere nennen, Zscaler beispielsweise. Und jetzt haben wir gleichzeitig aber die Anleihenrendite der 30-Jährigen, die hat bei 5,2% angeklopft, also der 30-Jährigen US-Staatsanleihe. Und die 10-Jährigen, die stehen bei ungefähr 4,6% in der Rendite. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt denn das zustande? Also zwei Fragen sind das eigentlich. Ist das mittlerweile schon so eine Art Pair-Trade? Chip versus Software, das ist Frage Nummer 1. Und die zweite Frage ist, wieso kommt der Software-Sektor auf einmal zurück, obwohl die Anleihenrenditen ziemlich hoch sind? Denn meine These ist, widersprecht mir gerne gleich, dass das niemals passiert wäre in den Jahren zuvor, dass Anleihenrenditen hochschießen und der Software-Sektor gleichzeitig auch zumindest mal eine Mini-Rally hinlegt. Also das sind so die, das ist der Kontext für das Thema Nummer 2. Wollen wir mal anfangen mit dem Pair-Trade? Also seht ihr das als Pair-Trade, Chips versus Software?
Klar, also wenn ich jetzt einen Statistical Arbitrage Hedgefonds leiten würde, dann ist das eigentlich schon lang etwas, was du gegeneinander spielen kannst. Also sehe ich so, ich meine, ich gucke mir immer in den USA gerne den IGV-ETF an. Das ist ja so ein reiner Software-ETF, wo wir leider kein richtiges Pendant haben. Der ist ja auch kurz davor, wichtige Durchschnittslinien zu übertreffen. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall deutliches Potenzial bei Software drin, weil die sind ja gepreist, wie wenn sie die letzte Salbung schon erhalten hätten.
Okay, ja. Pair-Trade, Lars? Also vielleicht sollten wir ganz kurz Pair-Trade, was das ist. Also wenn der Chip, also dass da halt einfach eine negative Korrelation da ist, so kann man das glaube ich sagen. Ne? Also Chips long, Software short und andersrum Software long, Chips short. Also ist das, kann man das so ausmachen, diese Korrelation?
Ehrlicherweise sehe ich das nicht. Ich glaube, dass die beiden auch parallel steigen oder fallen können. Kurzfristig haben wir halt ein Also in der Zeit, in der Software sich von seinem Low, wenn wir jetzt den ETF nehmen, von seinem Low 75 auf jetzt 93 erholt hat, sind ja Chip-Aktien nicht gefallen, sondern sie sind mitgestiegen und in den letzten 3 Tagen, das ist gar nicht stimmt, die letzten 2 Tagen schon nicht mehr, sie sind dann 2 Tage jetzt vom Top etwas zurückgekommen. Ich glaube einfach, dass viele dieser Software-Aktien zu günstig waren. Und jetzt nach und während der Quartalssaison ist das offensichtlicher geworden, dass die Disruption, die hier an vielen Stellen befürchtet wird und für viele Unternehmen zumindest mal so schnell nicht kommt und für einige vielleicht auch gar nicht kommt. Und ich gerade denke, verrückt, wir sprechen über Value, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Value-Anleger sich jetzt auch einige Softwarefirmen angucken bei denen einfach nicht erkennbar ist, dass KI sie disruptiert. Und das ist meines Erachtens, der Markt selektiert hier auch relativ stark. Das ist der Grund für mich, diese Unterbewertung, diese relative, dafür, dass die Softwareaktien jetzt so gut gestiegen sind.
Kurze Unterbrechung, aber für ein Dankeschön, finde ich, muss immer kurz Zeit und Platz sein, denn Lars, Timo und ich möchten uns bei euch bedanken. 85.000 von euch haben uns bereits abonniert auf den bevorzugten Podcast-Plattformen. 85.000 ist aber noch nicht 100.000. Und 100.000 ist wie an der Börse so eine runde psychologische Marke, die Anleger magisch anzieht. Und uns zieht die Marke von 100.000 deswegen genauso an. Daher der Aufruf und auch die Bitte natürlich an alle, die es noch nicht getan haben. Lasst ein Abo da, werdet vom Zuhörer zum Abonnenten, bleibt informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dafür sage ich jetzt schon mal Danke und weiter geht's.
Okay, also es liegt lediglich daran aus deiner Sicht, dass Software so stark verprügelt worden ist zuvor und dass jetzt halt einfach ein Rebound stattfindet und weil halt dieses KI-Software-Narrativ ein bisschen schwächer wird.
Genau.
Okay. Alles klar. Und trotzdem, Anleihenrenditen sind hoch und der Software-Sektor, das ist zumindest meine These, hätte niemals in den Jahren zuvor bei steigenden Anleihenrenditen so reagiert. Also ist das eine These oder eine Beobachtung, die ihr teilen könnt?
Eigentlich auch nicht. Ich bin ja sonst gar nicht so, weil ich sehe die Korrelation zwischen den beiden nicht. Ich glaube, dass Software vorher ja auch schon mit steigenden Renditen, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten in den Renditen und am Aktienmarkt ein Low am 30. März. Und dann sind im Gleichschritt die Aktienindizes und die Renditen gestiegen. Jetzt sind wir wieder an der Oberseite angekommen, da wo nicht nur Hans und Franz, wie man früher gesagt hat, sondern auch jede Bank, die was auf sich hält, mit der Analyse rauskommt. Vorsicht, jetzt brechen die Renditen zur Oberseite aus. Und das ist gefährlich für den Aktienmarkt. Ich glaube, wir haben es hier schon mal angesprochen, die Geschwindigkeit des Anstiegs sorgt dafür, dass der Markt beunruhigt ist. In Kombination mit der Geschwindigkeit des Nasdaq 100, der sich so schnell erholt hat, wie noch nie zuvor. Also es war jetzt keine Riesenkorrektur, aber er ist von, weiß ich nicht, der S&P 500 von 6.300 oder 6.400 auf ein neues Allzeithoch gestiegen, einfach innerhalb weniger Tage. Und ich glaube, diese überkaufte Situation ist es eher, was hier den Stress ausgemacht hat. Bisher ja ein wirklich überschaubarer Stress. Und ich sehe da keine unbedingte Korrelation zu Software. Wenn die Renditen jetzt zur Oberseite weiter ausbrechen, die letzten drei Tage sieht es nicht so aus, dann wird das Software, aber auch den Chipsektor, alles, was gut gelaufen ist, gleichermaßen vermutlich negativ beeinflussen. Zumindest mal kurzfristig. Wenn. Aber wir sehen auch, dass die leicht wieder zur Unterseite abprallen, gerade wieder die Renditen.
Okay. Sebastian, wie ist denn deine Meinung zu den Anleihenrenditen?
Also natürlich haben wir ein Problem durch die steigenden Renditen, aber ich könnte jetzt das wiederholen von Lars, es kommt auf die Geschwindigkeit an, aber was mich momentan eher verwundert ist, die Aktien kommen auch zurecht mit steigenden Renditen, das ist gar nicht das Thema. Was der Aktienmarkt in der Regel nicht mag, ist Volatilität innerhalb der Zinsen. Das heißt, es gibt den Move-Index, der misst die Volatilität der Zinsen. Der wurde von Mr. Merrill Lynch, wenn ich nochmal nachgucke, von Merrill Lynch damals entwickelt worden sein. Und der misst also die Schwankungen, wie sich die Zinsen verhalten. Und was der Aktienmarkt eigentlich nicht will, ist starke Schwankungen innerhalb der Zinsen. Und wir haben relativ gesehen starke Schwankungen. Das heißt, dieser Move-Index, der hatte ein ziemliches Tief oder ein relatives Tief im April. Und seitdem ist der Index um so 20% angestiegen. Das heißt, das sind jetzt nicht frühere Niveaus, wo es deutlich höher war. Aber man sieht, die Anleihenrenditen schwanken mehr. Und das müsste eigentlich eher einen schwächeren Aktienmarkt bedingen. Aber es wird momentan komplett ignoriert. Also ich gucke weniger auf das absolute Zinsniveau. Ja, 5% bei 30-jährigen Anleihen war immer so eine wichtige Linie für Donald Trump oder 4,5% bei 10-Jährigen. Da gucken alle drauf. Aber es geht eigentlich um die Schwankungen und die Volatilität. Und da passt momentan für mich einiges nicht zusammen, weil das geflissentlich vom Markt ignoriert wird. Also da mache ich mir eher ein bisschen Gedanken.
Okay, aber normalerweise, also die Opportunitätskosten, die steigen doch einfach für einen Aktienanleger, ja, also klar, gerade Dividendentitel, aber natürlich auch Unternehmen, die überhaupt keine Gewinne schreiben, die werden ja jetzt relativ gesehen nochmal teurer, also Discounted Cashflow Modell, ne? Wie kommt ihr denn jetzt darauf, dann zu sagen, okay, das ist dem Markt eigentlich egal, wenn jetzt die Renditen steigen, es ist nur die Geschwindigkeit. Das leuchtet mir auch ein, dass die Geschwindigkeit, weil das deutet ja dann wieder auf Stress hin, ne? Oder dass der Markt das nicht mag, der Aktienmarkt insbesondere. Aber wenn der Anleihenmarkt jetzt so peu à peu à peu auf ein höheres Niveau steigt, das könnte in der Tendenz dem Aktienmarkt eigentlich wurscht sein und er könnte weiterlaufen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Also ich kann es kurz machen. Wenn er hoch bleibt, ich würde sagen ähnlich, wir hatten schon genug über Kevin Warsh und die Notenbank in den USA gesprochen, da guckt man gerade durch den Inflationsanstieg durch und der Anleihenmarkt, beziehungsweise eher besser gesagt der Aktienmarkt, guckt gerade durch und sagt, ja, wir werden schon bald eine Einigung im Iran-Krieg kriegen, dann gehen die Energiepreise runter, dann werden sich die Anleihen wieder beruhigen. Also das heißt, ich sehe, man geht davon aus, die Zinsen sind gestiegen als Reaktion auf die Inflation, die sich bald beruhigen wird und nicht, weil wir ein strukturelles Problem in der Schuldentragfähigkeit haben. Also deswegen wird es noch ignoriert. Bleiben die Zinsen aber höher oder steigen noch mehr oder steigen unerwartet noch schneller und steiler, dann haben Unternehmen natürlich gerade ein Problem, die hoch verschuldet sind.
Ja, Sebastian, Entschuldige, Lars, ich lasse dich erst.
Ja, prinzipiell, ich kann das so unterstützen. Ich glaube auch. Ich glaube allerdings, wir dürfen eins nicht vergessen. Es gibt eine Administration, die muss einmal, ich glaube, dieses Jahr 8, nächstes Jahr 9 Trillion, also Billionen an Zinslast, an Finanzierungskosten einkalkulieren. Die wissen das auch. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir wie in den letzten 18 Monaten auch, wann immer es knapp wurde oben oder wann wir an dieser Obergrenze angekommen sind, wie von Zauberhand sich Dinge dann doch wieder entspannt haben. Wie gesagt, momentan prallen wir wieder leicht zur Unterseite ab. Wenn man sich die 10-Jährigen anschaut, dann fallen wir sogar so ein bisschen in diesen alten Trend wieder rein. Aber kurzfristig darf man auch eines nicht vergessen. Und ich kriege jeden Tag von besorgten Lesern und wir sehen es auch in der Community, etliche Grafiken dazu, wie gefährdet dieser Markt ist, weil wir haben eine Marktkonzentration, die noch nie so hoch ist und. Nur, es sind halt diese Aktien, die von diesem KI-Trend, der in seinem Ausmaß so noch nie da gewesen ist, exponentiell profitieren. Und ich will das nicht immer wieder strapazieren. Nur, wenn deine Erwartungshaltung ist, gleich welche Entwicklung, und wir sprechen über Branchen, egal ob wir über Chips, Ausrüster, andere Hardware sprechen, die 30%, 40%, 50% teilweise von Quartal zu Quartal wachsen, dann sind die Opportunitätskosten mehr oder weniger egal. Und das sind die Aktien, die den Markt derzeit tragen. Wir sehen das Consumer Discretionary, alles was mit Diageo und die ganzen Consumer-Werte und so, die spiegeln alles das wider, was wir an Gefahrenpotenzial hier haben. Die laufen nämlich überhaupt nicht. Da ist die Renditeerwartung, die machen vielleicht 7-8% inklusive Dividenden. Und der Markt sagt, ja, da sind mir dann die 5%, die ich mit 30-Jährigen bekomme, für den Amerikaner, ja, dann ohne Währungsverlust, dann nehme ich lieber das. Aber es ist ja man kann eine Anleihe ja nicht gegenüberstellen, gegenüber dem, was eine Nvidia oder die Hyperscaler oder die Chipstocks machen, weil schlicht und einfach hier ganz andere Renditeerwartungen bestehen.
Hm. Und eine letzte Frage zu den Anleihen, Sebastian, an dich. Also was ist denn der Grund gerade für das steigende Niveau? Also vielleicht hast du es eben schon erwähnt und ich habe es nur noch nicht so richtig rausgehört. Also ist das eher, weil alle daran glauben, dass die Wirtschaft so stark ist in den USA oder weil Angst vor dieser Schuldentragfähigkeit gegeben ist und der Inflation. Also was ist es?
Also die Schuldentragfähigkeit, würde ich sagen, ist momentan noch kein Thema. Lars hat recht, das ist diese Maturity Wall, dass jetzt viel ausläuft, viel refinanziert wird. Die Leute, die Investoren werden den Amerikanern aber das Geld geben. Also ich sehe es eher, wir haben eine starke Wirtschaft. Es gibt ja von der Fed of Atlanta diesen GDP-Now-Indikator, der in Echtzeit das Wachstum berechnet. Da sind wir aktuell im laufenden Quartal bei 4%, also starke Werte. Das heißt, das ist zum einen eine starke Wirtschaft eingepreist und zum anderen, wie vorhin gesagt, natürlich eine gewisse Inflationsgefahr, die aber schnell wieder ausgepreist werden kann, wenn wir jetzt im Iran-Krieg eine Einigung bekommen. Und es gab jetzt jüngst die Meldung, dass von diesem 14-Punkte-Plan bei einigen Punkten es gut vorangeht und die große Streitfrage bleibt halt, was ist mit dem Uran? Bleibt es im Iran oder kommt es in Drittland? Also da sehe ich Entspannung. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass die langfristigen Zinsen wieder nach unten kommen, wenn wir da eine Lösung haben.
Okay, alles klar. Interessant. Also sehr, sehr interessant, diese Aufdröselung, weil wir haben ja jetzt mit der Taschenlampe so ein bisschen in diese drei Aspekte reingeleuchtet. Also quasi jetzt nicht Deep Dive in den Chipsektor oder ein Deep Dive für den Softwaresektor, aber das halt nochmal, also einerseits im Aktienbereich die beiden so gegeneinander gestellt und dann halt den Softwaresektor noch genommen und auch den Chipsektor indirekt quasi und das nochmal gegenübergestellt mit den Opportunitätskosten, also den Anleihenrenditen. Und aktuell höre ich da raus, wenn die Anleihenrenditen nicht sprunghaft nach oben schießen, dann müsste man sich eigentlich nicht so viele Sorgen machen um diese beiden Sektoren. Und wenn es aber sehr schnell vonstatten geht, dass die Anleihenrenditen nach oben schießen, dann würden ja beide Sektoren höchstwahrscheinlich einen Dämpfer kriegen. Dann wäre dieser Rebound im Softwaresektor auch vorbei. Also das würde ich jetzt so als Fazit da daran packen. Ergänzt gerne.
Ja, ich möchte die Korrelation zwischen dem Software-Sektor und den Aktien und den Anleiherenditen, zumindest was mich angeht, ein bisschen schwächer sehen. Der kurzfristige Effekt wird zwar da sein, ich glaube aber, dass Anleihen nicht deutlich fallen müssen, damit der Aktienmarkt die nächsten 10 oder 20% macht.
Nach oben oder nach unten?
Genau. Ja. Weiter nach oben. Aber wahrscheinlich wird beides passieren.
Okay. Ja, interessant. Also,
und wir haben ja bei jedem Thema so ein bisschen wie, wer war das, der mit gesagt hat, im Übrigen bin ich der Meinung, dass, ich habe es schon mal gesagt, mit diesem Karthago muss zerstört werden. Und Sebastian wusste es, glaube ich, wer es war. Irgendein römischer. Dass wir nur immer dranhängen an jedes Thema, weil diese Sicherheit will man heute haben. Und ja, die Indizes können jederzeit aus dem Stand aufgrund einer einzigen Meldung mal eben 5 oder 10% korrigieren. Das wird keiner von uns dreien, egal über welches Thema wir hier sprechen, ausschließen. Das wäre vollkommen normal. Die Frage ist, endet dieser Bullenmarkt durch das, was wir hier im Anleihesektor sehen oder sehen können? Und da habe ich... Und ich glaube fast, ich kann für uns drei sprechen, die Aussage, nee, jetzt sind die Vorzeichen dafür, dass dieser Bullenmarkt jetzt endet, was ja dann bedeuten würde, 1-2 Jahre seitwärts oder abwärts. Ich sehe sie nicht als gekommen.
Schon gar nicht bei dem Gewinnwachstum. Also da, Cato der Ältere war es.
Ach Gott, ich hatte mir was Spektakuläres erhofft, aber gut. Was ich mir so.
Dann musst du auch was Spektakuläreres zitieren.
Der Typ, der alleine ins Kino geht, der weiß natürlich auch nicht genau, wer es war.
Dancing with myself.
Aber ich mag das. Ich mag das auch. Alleine ins Kino gehen. Ich finde das gut. Und ich finde das auch sehr gut, dass du es auch mal ausprobiert hast. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir gefallen hat.
Nee, ich will im Next Level wäre, ich gehe alleine tanzen. Warum nicht? Okay. Kann mich doch keiner aufhalten.
Ja, warum nicht? Gehst du eigentlich auch gerne alleine Golf spielen oder hat man da immer einen Buddy mit dabei?
So ein Nein, ich oder? Gehe gerne alleine trainieren. Ah. Das mache ich gerne für mich.
Hast du eigentlich einen Caddy?
Hast du eigentlich einen Freund?
Ich biete mich jetzt an, ich bewerbe mich bei dir als Caddy.
Jederzeit, Timo. Ja. Der Anfahrtsweg ist für dich bei den
frühen Startzeiten. Ja, der ist ungünstig.
Wann immer. Vielleicht können wir das verbinden mit unserem Tennismatch.
Ja, stimmt. Einladung steht. Also ja, ich bin gerade dabei, meine einhändige Rückhand wieder aufzumöbeln. Klappt. Gut. So.
Sehr schön.
Haben wir das auch geklärt. Aber jetzt lass uns über Gold sprechen. Und da müssen wir natürlich Sebastian Hell wieder hier mit reinholen in die Diskussion. Sebastian, 6.000 US-Dollar Gold bis Ende des Jahres. Hat nicht deine Lieblingsbank, aber deine zweitliebste Bank, würde ich sagen.
Absolut. Und ich gebe zum Protokoll. Das Thema habe nicht mal ich mitgebracht.
Das habe ich mitgebracht.
Ja, denn JP Morgan hat ja einen rausgehauen, hat gesagt, bis Ende des Jahres steht der Goldpreis bei 6.000. Aber man muss natürlich, ich sage das jetzt nur mal fürs Protokoll, Lars hat es auch immer wieder mal fallen lassen, Analysten haben natürlich immer mehrere Szenarien. Und das ist das positive, bullische Szenario. Gold ist bei 6.000. Das Basisszenario ist, Gold steht so bei 5.243 Dollar. Und da sagt JP Morgan also, oder die Analysten, Gold, die Nachfrage ist weiterhin gegeben, vor allem aus dem Zentralbanksektor heraus. Gold als sicherer Hafen, als Absicherung gegen Schwankungen, Geopolitik und so weiter. Also von daher, ich finde 6.000, wo wir jetzt so bei 4.500 stehen, sind gut 30%, etwas ambitioniert, aber ich will es nicht ausschließen. Aber dass wir Ende des Jahres irgendwo bei 5.200, 5.300 stehen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Goldman Sachs hat übrigens auch in dieser Woche ein Paper veröffentlicht. Deswegen habe ich das Thema mitgebracht, weil die rufen nicht ganz ein großes Kursziel aus, sondern lediglich $5,400, was aber vom gegenwärtigen Niveau trotzdem ein Upside-Potenzial von um die 20% darstellen würde, also auch nicht so schlecht. Und die Begründung war etwas kurios, weil sie haben halt gesagt, dass die Datenerfassung in den letzten Monaten einfach inkorrekt war, weil britische Daten da nicht mit reingeflossen sind, also so quasi die Goldbestandsveränderungen in so Londoner Großtresoren, und dass die Notenbanknachfrage strukturell noch stärker sei, als sich das letztendlich in den Daten wiedergespiegelt habe. Und wenn man die Daten korrigieren würde, dann würde auf einmal wieder eine durchschnittliche Nachfrage von um die 50 Tonnen pro Monat bestehen. Und sie sagen, das würde sich sogar im Laufe des Jahres noch bis auf 60 Tonnen dann pro Monat wieder rauf korrigieren. Also ja, das sind ja eigentlich gute Aussichten. Also
absolut. Also jeder, der sich immer Sorgen macht, ich lasse dich gleich, Lars, ob der Goldzug weiterfährt, solange wir Zentralbanken haben, die in dieser Geschwindigkeit wie seit 2010 Gold kaufen, und vor allem haben wir eine deutliche Beschleunigung noch seit 2022, haben wir jemanden, der tiefe Taschen hat, der nicht sonderlich preissensitiv ist und der einfach weiterkauft. Und solange da Nachfrage da ist, ist der Rest einfach nur ein bisschen eine Störung im Aufwärtstrend.
Ja, und jetzt reißt Lars alles wieder ein. Nein.
Ich würde es so gern machen. Deswegen beim nächsten Mal bringe ich auch wieder LVMH und MS mit. Einfach nur, um irgendwas zu haben, wo ich draufkloppen kann. Wahllos. Einfach rein in den Sack und drauf. Aber nein, ich bin Käufer dieser Korrektur in Gold. Das heißt, ich möchte meinen Goldanteil eher noch erhöhen. Ich glaube, zu der Zentralbanknachfrage, die launisch sein kann, aber strukturell wahrscheinlich weiter hoch bleibt, glaube ich sogar, dass das Retail-Interesse, also dass der Privatanleger eher noch zunehmen wird, weil wir Quartal für Quartal jedem immer klarer ist, ganz, ganz viele Themen kommen jetzt, das können wir gerne noch besser separat beschreiben, was sind die bullischen Treiber für Gold, aber ich bin davon überzeugt, und ich 2026, 6000, I don't know. Aber ich kann vielleicht hinzustellen zu dieser Analyse, bis 2030 Gold, Kursverdopplung, kann ich mir hervorragend vorstellen. Also dieser riesige Debasement Trade, die immer schnellere Entwertung des Papiergeldes, der Fiat-Währungen, die wird eher noch an Fahrt aufnehmen. Und man darf nicht vergessen, ich habe gerade eine Wirtschaft, es hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, nur von der Herangehensweise. Ganz einen Ökonom gelesen, der gesagt hat, die Bundesrepublik scheinbar investiert sie investiert aber eigentlich nur in Rüstungsinfrastrukturen, möchte in allen anderen Bereichen sparen. Irgendwann wird der Letzte auch kippen und erkennen, dass das in diesem Umfeld nicht funktioniert. Und man stelle sich vor, Europa würde dann auch noch beginnen zu investieren, was immer auch bedeutet, dass Fiat-Währung entwertet wird. Und also, kurzum, $8,000 bis zum Jahr 2030, und da halte ich mich sogar noch für einen konservativen Analysten.
10.000.
10.000 Minimum. Ist ja am Ende auch egal. Auf jeden Fall eine Bewegung, die Kaufkraft meines Geldes mehr als erhalten wird. Da gibt es also noch spekulative Rendite obendrauf. Das bedeutet nicht, dass die Welt sich in den nächsten 4 Jahren unbedingt nur in den allerschönsten Farben entwickelt. Das muss ich auch mal hinzufügen. Aber man kann sich ja dagegen schützen, zumindest auf finanzieller Basis.
Aber, man muss ja trotzdem auch konstatieren, dass Gold gerade mit der 200-Tage-Linie kämpft bei $4,500.
Ja, das ist so, als ob du beim Trainingslager zur WM sagen würdest, ja, aber Neuer ist gerade, der hat ja seine Trinkflasche, wollte trinken und hat daneben who cares, was ist jetzt? Gold kann jetzt auch nochmal 10% korrigieren. Oder was weiß ich, mir wäre es lieb. Ich kaufe lieber auf der Unterseite. Das ist ja eine kurzfristige Aussage.
Also, wenn Manuel Neuer seine Trinkflasche nicht mehr in den Mund kriegt, dann würde ich mir schon Sorgen machen.
Ich spiele, egal was ist. Sonst hätten sie ihn nicht mitgenommen. Ja. Ich spiele. Ist das klar, Julian? Ansonsten macht hier einer von uns beiden die Biege und das bin nicht ich. Hab dafür.
Ansage an Julian Nagelsmann. Sebastian, das ist der deutsche Nationaltrainer.
Ja, das hätte ich gewusst. Also. Dafür hätte ich bei Wer wird Millionär keinen von euch beiden anrufen müssen.
Okay, sehr gut. Aber also nochmal die Frage. Wenn 10% Downside-Potenzial hast du jetzt, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein realistischer Wert für dich ist, wie weit könnte die Korrektur noch gehen, ohne dass es jetzt also auch für den Trend in Gold problematisch wäre?
Also wir haben die 4.400, ich habe jetzt gar nicht auf den Chart drauf geguckt, aber die 4.400 haben wir. Und wir sind uns vollkommen einig. Es ist immer am Markt, hast du ja dein Base Case, also deine grundsätzliche Annahme. Um gleich noch einen hinterher zu hauen, if something goes wrong und die Anleihenrenditen schießen durch die Decke, dann wird Gold sehr wahrscheinlich kurzfristig sehr schwach tendieren. Dann muss vielleicht die Dynamik neu aufgenommen werden und. Aber dann, wenn das passiert im Übrigen, dann sind wir relativ nah dran an etwas, was wir erst später in der Zukunft gesehen haben. Dann werden wir Zinskurvenkontrolle sehen. Und davon wiederum wird Gold ganz massiv profitieren. Ich wünsche mir ehrlicherweise in einigen Basiswerten, für die ich sehr, sehr bullish bin, und dazu gehört Gold, eine Korrektur, es kann auch von mir aus ein Fehlausbruch. Unter 4.400 werden einige spekulative Positionen aufgelöst. Vielleicht rutscht Gold dann ja auch bis $4.000 durch. Wäre ich total fein damit. Aber das bedeutet für mich nicht, dass die Bewegung dann nicht mehr stattfindet. Sie wird dann später stattfinden.
Okay.
Das klang jetzt sehr bullisch. Ich möchte den Disclaimer mal eingeblendet wissen, gedanklich, dass dies keine Aufforderung ist, jetzt zu kaufen in der Annahme, also jetzt sein Haus zu beleihen, weil Gold sichere Kursverdopplung bis 2030, das war nicht der Vorschlag.
Nein, absolut. Das ist auch nochmal ernsthaft hier niemals eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ihr seid alle mündig, ihr seid alle erwachsen, ihr seid alle groß und deswegen entscheidet ihr selber, was ihr mit eurem Geld macht. Und das hier sind lediglich unsere Meinungen, sozusagen, wir wollen das in den Diskurs reingeben und als Recherche-Anregung dann hier verstanden wissen. Und so halten wir es übrigens auch mit den Einlassungen, die wir jetzt gleich zur Rolls-Royce machen. Das ist die Hörerfrage von Elke, die uns erreicht hat. Nochmals liebe Grüße an dich, Elke. Rolls-Royce, Sebastian, da gibt's, glaube ich, ein sehr schönes Bild von dir, wie du irgendwo in Japan, glaube ich.
Nein, das ist in Peking.
In Peking aus einem Rolls-Royce steigst, oder?
Ja, intern ja. Gepostet habe ich sie noch nie. Also ich bin ja keiner, der da damit flext. Ich hatte nur mal ein Bild vom Innenraum, das hat mal zu einem LinkedIn-Posting gepasst. Da ging es um Verbrenner aus. Aber ja, bin ich mal in Peking gefahren. Habe ich mich am Flughafen abholen lassen, weil man muss ja sagen, du hast ja in Asien unfassbar guten Service. Und dort ist es auch noch leistbar verglichen mit hier, wenn du dich abholen lässt.
Was hat das gekostet? Was hat das gekostet?
Was schätzt du?
Warte mal, wann du warst da? Vor 2 Jahren, ne?
Nein, letztes Jahr im März. Und dann muss ich auch dazu sagen, vielleicht als Hinweis, in China ist ja wirklich Reiseflaute. Da kriegst du also High-End-Luxushotels für Preise. Das ist
40 Minuten von denen ungefähr, hier. Ne? 40
Bitte?
Minuten die Fahrt, 40 Minuten, oder?
45, 50 Minuten.
Ja, genau. Ich sage, umgerechnet hat dich das gekostet 100 Euro.
Etwas mehr.
Okay.
180. Nein, 180. Also etwa $200 über kannst du das buchen mit, und das wusste ich aber nicht, du gibst am Pekinger Flughafen einen VIP-Service und du wirst am Flugzeug abgeholt. Am Flugzeug. Jemand nimmt dir deine Taschen ab, geht zur Zollkontrolle, zur Passkontrolle, erklärt dir alles. Also sehr interessant.
Dafür musst du dir in Deutschland den Hon-Status erfliegen und das ist gar nicht so einfach.
Also ja, Moment, dann, du wirst am Rollfeld mit dem Rolls-Royce abgeholt und fährst
nein,
dann...
Nein, du hast natürlich eine Fingerposition, wie Profis wissen. Das heißt, wenn das Flugzeug direkt hinfährt und dann kommt doch dieser Gang heraus, das ist die Fingerposition, das heißt, du steigst drin aus und da steht schon jemand mit deinem Namensschild. Und ich wollte immer, ich habe gesagt, ich will, wenn ich mal in ein Peninsula-Hotel gehe, jetzt ist es raus, und die sind ja bekannt für ihre Rolls-Royce-Flotte, dann will ich auch abgeholt werden. Und die haben einen schönen 40, 50 Jahre alten Rolls-Royce und der ist, finde ich, für so ein Gimmick mal leistbar.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, über welche Plattform hast du das gebucht? Das okay,
ja,
über das
Hotel.
Alles
genau.
Klar. Alles klar. Nice. Aber Rolls-Royce ist mehr als nur so ein Autochen, ne?
Ich mach mal das Intro, dann können wir drüber sprechen, über die Frage von Elke. Denn 2022, und ich muss ehrlich sagen, die Aktie von Rolls-Royce habe ich mich bis vor zwei Tagen noch nie beschäftigt. Und wenn man die Aktie mal anschaut, dann sieht man ja 2022 so einen richtigen Tiefpunkt, wo man dachte schon, okay, das Unternehmen hat so langsam hinter sich. Es kam dann auch ein neuer CEO ab 2023 und der hat gesagt, Rolls-Royce is a burning platform. Das heißt, eine Plattform, wo nur Kohle verbrannt wird und wo jedes Investment dazu führt, dass noch weniger von dem Geld hinterher übrig ist. Also eine harte Aussage. Aber seitdem hat sich Rolls-Royce deutlich erholt. Wenn man mal die Umsatzzusammensetzung anschaut, 49% kommen aus der zivilen Luftfahrt, 23% aus der Rüstung, 23% aus Energiesystemen, also auch Turbinen. Und alles ist ja momentan gefragt. Also nach Corona hat sich die Luftfahrt wiederholt. Rüstung ist ein Thema, wo man sicherlich keinen Fehler macht, wenn man da mitspielt. Und Energieversorgung, gerade vor dem Datenzentren-Hintergrund, ist auch spannend. Und das hat natürlich die Aktie entsprechend widergespiegelt. Also von daher.
Moment. Also das heißt, hat überhaupt mit den Autos eigentlich gar nichts mehr zu tun,
nein. Der Wert. Nein. Seit 1998 hat BMW die Lizenz für Rolls-Royce-Autos und seit 2003 baut BMW diese Autos in Großbritannien. Das heißt, Rolls-Royce als Unternehmen baut schon lange nicht mehr die, ich nenne es mal, ikonischen Fahrzeuge.
Okay, also das heißt, wir haben jetzt eigentlich unnützerweise 5 Minuten über deine Rolls-Royce-Fahrt in Peking gesprochen und reden jetzt über einen Rüstungswert. Okay.
Ja, perfekt. Rüstung, sehr Luftfahrt gut. Und Energie.
Genau. Alles klar. Okay, sehr gut. Nee, dann entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
Das war's schon.
Mach gerne
mal. Ich wollte das Intro machen, jetzt könnt ihr euch äußern. Haltet ihr was von der Aktie? Ist das? Also ich sag ganz ehrlich, ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich finde den Wert aber wirklich interessant, aber nicht so, dass ich jetzt sofort kaufen muss. Aber es ist ein Danke, Elke, für die Anregung, dass ich mich damit mal wieder beschäftigen durfte.
Lars, wie siehst du den Wert?
Ich sehe ihn sehr positiv. Mir ist die Aktie vor ein paar Jahren, und zwar im Zuge dieses Hypes rund um 3D-Druck, in der Studie mal begegnet. Ich wusste nicht, dass sie, zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, zumindest bei uns der größte Triebwerkhersteller oder zumindest Zulieferer für Triebwerke. Kann sein, dass es gefährliches Halbwissen ist. Aber da habe ich gelesen in dieser Studie, wie viele dieser Teile aus dem 3D-Drucker kommen. Also nicht der 3D-Drucker, den man zu Hause macht, um dann sein Lichtschwert nachzubauen, sondern wirklich Industrie. Dort hat sich ja 3D-Druck mehr als nur durchgesetzt, ist mittlerweile Standard. Und in dem Zusammenhang habe ich, ehrlicherweise, weil mich der Name auch getäuscht hat, mich mit der Aktie beschäftigt. Da befand sie sich aber noch in einer Phase der Bodenbildung. Das heißt also, das hat ja sehr lange gedauert, bis die Aktie dann aber wirklich einen sowas von stabilen Aufwärtstrend hingelegt hat. Und ich kann nur sagen, das sieht nach einem sehr gut aufgestellten Unternehmen aus. Und ich glaube sogar, dieses Unternehmen, ob man das als Bonus oder Malus betrachtet, wird man erst in einigen Jahren wissen. Wenn das Unternehmen nicht aus Großbritannien käme, dann wäre es vielleicht nicht 100, sondern wenn es ein US-Unternehmen wäre, vielleicht 200 oder 250 Milliarden wert. Weil vergleichbare Unternehmen mit vergleichbarem Wachstum, mit vergleichbarer Marktstellung in den USA sind deutlich mehr wert. Und sie sind wirklich gut aufgestellt für die Themen unserer Zeit. Aber es gibt eben derzeit diesen Great Britain Malus. Und ich glaube, den sehen wir, das kann man also, wenn man so will, kann man eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist, auch noch mit ein bisschen Turnaround-Fantasie auf diesem Niveau kaufen. Das Problem immer ist wirklich die Zeitachse. Ob der nächste große Schub in 3 Monaten kommt oder ob es 3 Jahre dauert, das weiß ich nicht. Und wie hoch ist die Dividendenrendite, die man zwischendurch erhält? Ja, die ist überschaubar, aktuell 1%. Also insofern, es ist ein gutes Unternehmen.
1,2% ist die Dividendenrendite aktuell.
Oh, entschuldige bitte.
Hab nachgeguckt, hier beim Market Screener.
Ja. Market Screener habe ich auch gerade den Langfristchart an. Also Monatskerzen habe ich angemacht. Und wenn man jetzt mal diesen Chartverlauf sieht, die hatten ihr Hoch im Januar 2014 und notieren jetzt gerade wieder in der Gegend dieses alten Hochs. Also das heißt, sie hatten einen krassen Drawdown in der Zwischenzeit. Und also ist das jetzt ein bisschen misleading oder vielleicht sogar ein bisschen irre, wenn man da jetzt in den Chartverlauf eine langfristige Cup-and-Handle-Position hineininterpretieren würde? Ist das Quatsch?
Also man darf alles machen, aber das Problem ist, das ist nicht mehr das gleiche Unternehmen letztlich, sondern wir sprechen eigentlich über eine Hülle, die unterschiedliche Inhalte hat. Und dann wäre wäre ich als großer Fan der Charttechnik geneigt zu sagen, Vorsicht, Vorsicht.
Ja.
Und
ja.
Darf ich noch einen draufhauen, weil er hat ja angefangen, also das wird erst am 5. Juni ausbezahlt. Die Dividendenrendite auf 2,26er Basis ist 1,01%. Ich sehe, just saying.
Ja. Wildschwein mit Minzsoße, daran muss ich gerade denken.
Ja. Okay, alles klar. Ja gut, also zwei sehr positive Voten und man darf sich also auch nicht von diesem Chartverlauf, von dem langfristigen Chartverlauf, der also ja jetzt nicht wie ein reinrassiger Aufwärtstrend anmutet, sondern eben langfristig gesehen wie so eine etwas seltsame Cup in Handle, davon täuschen lassen, weil es halt diese extremen Veränderungen in der Unternehmensausrichtung gab und insofern quasi dieser langfristige Chartverlauf jetzt auch nicht unbedingt was zu sagen hat. Und dann auch noch 1,2 beziehungsweise 1% Dividendenrendite, das nicht zu vergessen. Ja, und ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich alles dann eingeordnet. Elke, ich glaube, damit hast du jetzt ein bisschen Futter, um damit zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal gedanklich aus dem Rolls-Royce in Peking und steigen ein ins Uber hier in München und fahren mir mal eine Pizza aus.
Sehr schön.
Sehr schön. Delivery Hero wollen die kaufen, Uber. Macht es Sinn, Sebastian?
Das ist ja eine gute Frage. Also ich hatte ja in unserer Telco schon gesagt, vor dem Hintergrund, dass ja Uber in 4 Monaten das ganze KI-Budget verbraucht hatte über Cloud Code. Ja, ist es vielleicht, haben sie viel mit KI besprochen, ob es wirklich Sinn für sie macht. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass sie alles verbrannt haben. Ob das Sinn macht, muss ich ehrlich sagen, ich bin bei Delivery Hero jetzt nicht so stark in der Aktie, weil das ist so ein Lieferwert. Mich haben Lieferwerte ehrlich gesagt noch nie interessiert, weil da hast du immer so ein zyklisches, volatiles Geschäft. Dann viele wurden dann verkauft oder haben den Betrieb wieder eingestellt. Kann sein, dass es zur Uber-Marke dazu passt und man dadurch Uber Eats als Liefergeschäft erweitern kann. Aber ich habe jetzt auch zu wenig gutes Research dazu gefunden, dass ich es wirklich beurteilen kann, weil dieser Liefermarkt ist sehr speziell.
Ja, das stimmt. Also es ist schwer damit wirklich Geld zu verdienen. Uber schafft es. Was für mich total sinnvoll erscheint, ist halt diese tatsächlich, dass sie eine große Beteiligung anstreben an Delivery Hero, möglicherweise auch perspektivisch eine Vollübernahme, wenn es sinnvoll ist oder wenn der Preis stimmt, sagen wir es mal so. Also es ist ja so, dass Delivery Hero tatsächlich in 65 Ländern aktiv ist. Du kaufst dir damit dann natürlich auch potenziell wieder einen Haufen Kunden ein, einen Haufen Fahrten, einen Haufen angeschlossener Restaurants. Und das macht aus meiner Sicht total Sinn. Also quasi, dass Uber diesen Datenschatz, den sie halt gesammelt haben, auch über die Delivery-Sparte, dass sie das so ein bisschen zum Kronjuwel des gesamten Unternehmenskosmos jetzt ausbauen, weil also Uber hat 3 Sparten. Einerseits das Mobility-Geschäft, also die ganz normalen Fahrten, die Taxifahrten sozusagen, dann das Delivery-Geschäft und dann haben sie noch diese Frachtsparte. Und jetzt ist es ja so, wenn im Kontext von dem autonomen Fahren, wenn sie sich da perspektivisch, also auch eine Daseinsberechtigung weiterhin erhalten wollen, dann müssten sie ja die Plattform werden, worüber man dann möglicherweise also einfach seine Auto-Abos irgendwie so abschließt. So wie ich das heutzutage zum Beispiel über Finn oder auch schon mal über Fahren gemacht habe. Und dass Uber also quasi dann irgendwann dieser Abo-Modellbetreiber wird. Das könnte aber Waymo ja natürlich auch selber machen. Das könnte Tesla letztendlich auch für die eigenen Fahrzeuge selber machen oder sich perspektivisch sogar für andere Hersteller öffnen. Und wenn sie jetzt aber quasi noch etwas obendrauf geben, also einen Zusatzvorteil für uns Konsumenten, zum Beispiel, dass dann da halt das Delivery-Geschäft irgendwie auch noch in diesem Abo dann auf eine gewisse Art und Weise dann da rein gebucht werden kann, dann macht es total Sinn. Also ich würde das als sehr, sehr sinnvoll erachten, dass sie das, wobei bei Uber war es ja auch so, dass sie mit irgendeiner Hotelkette, nee, nicht mit einer Hotelkette, war das nicht Trivago oder so? Haben sie mit denen nicht auch schon mal verhandelt? Ist auch egal. Also jedenfalls mit so einer Reiseplattform, also dass sie dann, also bei den ganzen Hotels irgendwie als der Fahrservice, Sebastian, dann also letztendlich irgendwie entsprechend auftreten. Aber ja, ich übergebe mal an dich, Lars. Uber, Delivery?
Zuerst mal bei Delivery Hero möchte ich nochmal in diesem Fall dann für euch mitsprechend an die deutsche Börse das Angebot machen, dass wir einen eigenen neuen Leitindex kreieren, damit solche Dinge nicht geschehen wie Delivery Hero kommt in den DAX, ist ja damals für Wirecard dann in den DAX nachgerückt. Wenn das die Kriterien erlauben, dann ist was an den Kriterien nicht richtig. Unentgeltlich würden wir da unsere Unterstützung anbieten. Und darüber hinaus denke ich, das ist plausibel. Es ist vor allen Dingen auch eine Übernahme, die ja sehr leicht zu stemmen wäre für Uber. Und ich habe Uber Eats hier in dieser Region logischerweise kaum wahrgenommen, aber mir fährt auch kein Grab durch die Gegend. In Südostasien sieht man Grab überall, Uber Eats manchmal. Und es ist ja vergleichsweise billig. Und zu diesem Zeitpunkt, Deliver Hero steckt in einem, das wird dann immer so schön Konsolidierungsprozess genannt, da stecken sie seit Jahren drin. Das scheint langsam in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt also, wenn du sie übernehmen willst und Uber hier mit so einer Übernahme wächst, das halte ich für nachvollziehbar, dann wahrscheinlich jetzt, weil du noch keine große Prämie bezahlen wirst. Kurzum, ich glaube, für neue Käufe ist die Aktie deshalb nicht mehr so interessant, weil sie schon massiv angezogen ist in den letzten Tagen. Nachdem, also ich glaube, als das erste Gerücht rauskam, waren wir irgendwo bei 22 Euro und jetzt sind wir heute bei 33 Euro, also 50% höher. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Uber mit der für sie passendsten Währung bezahlt. Das wären ihre eigenen Aktien. Das macht es für die übernommene Firma auch nicht unbedingt attraktiv, beziehungsweise für die Aktionäre nicht unbedingt attraktiver. Fast immer, wenn nicht in Cash bezahlt wird, sondern in irgendeiner Aktienquote, dann ist der Abschlag zum Übernahmepreis ein bisschen höher. Also kurzum, ich habe jetzt mal so in den Raum gestellt, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht am Ende nach einem Prozess erstmal Mindestgebot abgeben und in die Nähe von 40 Euro kommt. Dass man jetzt sagt, ich kaufe Uber, Delivery Hero, weil dann kommt Uber daher und sagt, wir bieten jetzt 60 Euro, halte ich persönlich für völlig abwegig. Deswegen finde ich den Aufschlag, den man vielleicht im Verlaufe von vielen Monaten noch bekommt, nicht so attraktiv. Im Verhältnis zu dem Abschlag, der sofort geschehen wird, wenn das Gerücht aus dem Markt rausgenommen wird. Also dann gibt es vielleicht 10%, 20%, 30% obendrauf, aber das gibt es mindestens auch als Abschlag, wenn ja. Uber sagt, wir haben sie uns angesehen, naja, so interessant war es nicht, weil die haben ja da auch schon, die werden sie angesehen haben, sonst würdest du nicht erstmal die Aktien aufkaufen. Und das riecht für mich so nach einem, wir kommen langsam und dann zurechenbare Aktien, kommen wir in die Schwelle, wo sie dann Angebot abgeben müssen. Und dann ist es ein 3-Monats-Durchschnittskurs. Und deswegen, warum sollten, die haben ja keine Eile, können ja auf Zeit spielen.
Obwohl Sebastian macht das auch manchmal, dass er so 20% von irgendeinem Unternehmen aufkauft und sich dann erstmal damit beschäftigt, was ist denn das eigentlich?
Das hat er beim Goldmarkt gemacht.
Ja, ganz. Ich wollte aber noch dazu anmerken, Uber hat ja 19,5% aktuell und die sind ja auch jetzt, ich will nicht sagen unbedingt günstig, aber Prosus als Beteiligter an Delivery Hero muss ja divestieren wegen der Just Eat-Übernahme. Das heißt, man hat da einfach Pakete gekauft und wird jetzt mal überlegen, ob man, Lars hat es gesagt, auf 30% oder mehr aufstockt, weil da muss ich ein Angebot machen. Also das sind noch ein paar Wenns in der Gleichung mit drin.
Prosus noch mal ganz kurz angemerkt, das ist diese europäische Beteiligungsgesellschaft. Da gibt es auch eine Verbindung zu Napster, das ist eine Tochter. Also Napster wiederum ist, Napster heißen die, ne? In Südafrika, genau. Das ist ein Medienkonzern im Wesentlichen. Also es gibt diesen europäischen Ableger, das ist eine Beteiligungsgesellschaft. Und Prosus investiert sehr gerne in so Tech-Unternehmen. Die haben auch eine riesige Beteiligung an Tencent in China. Und die haben halt sich auch an... Sebastian, hilf mir mal kurz an... Wie heißen die? Just Eats?
Just Eat.
Just Eat, danke. Just Eat. Beteiligt, richtig. Also die haben die auch im Portfolio, richtig. Okay, aber ich glaube, dazu ist dann alles gesagt bei Delivery Hero und Uber. Und ja, Mai, dann steigen wir jetzt ein ins Uber, fahren nochmal schnell in die USA, nach Washington, ins Weiße Haus, lassen uns da rausschmeißen und versuchen mal mit Donald Trump irgendwie ins Gespräch zu kommen. Einfach, weil der vielleicht komische Sachen macht, oder? Müssen wir ihm mal sagen, vielleicht.
Ja, ach Gott, ich glaube, das...
Das weiß er selber.
Wenig. Also der Gedanke kam mir bei der Vorbereitung, ob wir das Thema mal reinnehmen wollen. Wir haben es vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal angedeutet, ob die USA als Investitionsstandort unsicherer werden könnten durch die erratischen Entscheidungen. Und ich weiß nicht, es wird ja dann, irgendjemand zählt das ja immer mit, wie viele Hunderte und Tausende von Tweets und wie heißen die eigentlich, die Postings auf Truth Social?
Truth.
Ja, super für uns Europäer auszusprechen. Naja, außer für die Briten. Also Truths, wenn die dann auch noch abgegeben werden. Und so wird, es gab noch nie hier in der Geschichte der USA, das sagen wir ganz schön oft im Moment, es gab noch nie jemanden, der so häufig per Dekret oder per irgendeiner Verordnung dann regiert hat. Soweit, dass ich diese Woche eine Analyse gehört habe, ist eigentlich egal, ob er die Midterms gewinnt, weil er macht es ja sowieso ohne das Haus in der Regel, sondern er bestimmt einfach, das ist jetzt so. Und die Frage, ich würde aber gern, bevor ich meinen Take dazu gebe, euch gern hören, ist das was, wir lesen es auch bei uns in der Community ganz, ganz viel. Die Stimmung hat sich total gedreht. Es gab einen, nach meinem Dafürhalten, lange Zeit, zumindest mal in deutschen Communities, nicht nur bei uns, man liest auch mal so unter Artikeln, bei Zeitungen und so weiter, viele, die gesagt haben, ja, die Methoden, aber zumindest greift er durch und er schafft mal für Klarheit und man weiß, woran man ist. Nach meinem Gefühl, das ist keine empirische Untersuchung, hat sich die Stimmung deutlich verschlechtert hin zu, es ist ja Wahnsinn, das kann doch nicht, einer alleine kann doch nicht und dies und das. Mag auch davon abhängen, gerade in den USA, wohin sich Börsenkurse bewegen oder Inflation oder Benzinpreise. Aber ist das für den Investitionsstandort USA etwas, was wir mittelfristig im Auge behalten müssen? Also sorgt das für eine Gefährdung, wenn wir letztlich unter den gleichen Bedingungen wie in einer nahezu x-beliebigen Bananenrepublik investieren?
Also Sebastian, wenn ich mal ganz kurz rein darf, die Beteiligungsgesellschaft, also die Mutter, heißt übrigens Naspers, nicht Napster.
Napster heißt der geile Dienst, mit dem man mal Musik
gestreamt hat oder runtergeladen hat, richtig. Ja. Und Naspers heißen die so. Aber nah dran gewesen. Also zu Donald Trump. Ich glaube, was gesellschaftspolitisch passiert im Inland und wie die Amerikaner ihn wahrnehmen und auch, dass die Inflation gestiegen ist und so weiter und das ja zum Teil zumindest auch mit seiner Zollpolitik zusammenhängt, jetzt auch mit dem Iran-Krieg. Ich glaube, das ist etwas Inländisches und wie die Börsianer drauf schauen, insbesondere die Wall Street und auch die Milliardäre, ich glaube, denen ist dieses Gesellschaftspolitische weitgehend egal und solange Trump denen keine Knüppel zwischen die Beine wirft. Dann ist alles okay, glaube ich, für die Wall Street und für uns als ausländische Aktionäre ist es nicht so egal, weil ja, wir merken das ja selber, dass halt ein Tweet schon unsere Depots dann also auch in die eine oder andere Richtung durchschütteln kann. Also Trump kann sowohl sehr positiv als auch sehr negativ auf unsere Depots einwirken mit seinen Verlautbarungen. Und ja, das hat ja auch seine bisherige Politik letztendlich gezeigt. Also sowohl der Krieg, also der Iran-Krieg, als auch der Liberation Day, das waren ja keine Non-Events an der Börse. Aber ich glaube, dass man halt unter dem Aspekt politisches Risiko, ja, ich würde sagen, das steigt. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht in irgendeinem Bereich angekommen, in dem sowohl Wall Street Milliardäre als auch wir als ausländische Investoren unbedingt die Flucht ergreifen müssten.
Also ich versuche es mal kurz zu machen. Ich würde sagen, man muss bei Trump unterscheiden, ob er die Demokratie generell austestet oder die Grenzen der Demokratie, die in USA gegeben sind. Also ob er das Recht auslotet, wie weit er gehen kann. Wenn es nur das Ausloten des Rechtsbereichs ist, das sehe ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn er natürlich alles versucht zu unterhöhlen, und da gibt es auch Stimmen, die sagen, das wäre so, dann kann das zu einem Problem werden. Aber wir haben jetzt die Zwischenwahlen. Er hat katastrophale Umfragewerte. Das Repräsentantenhaus scheint verloren. Der Senat dreht auch schon in die Richtung. Das heißt, er wird wahrscheinlich eine Lame Duck werden. Und wenn man das, aber diese politische Analyse mal trennt von den wirtschaftlichen Gegebenheiten, interessiert das momentan kein Mensch. Also die Aktienmärkte interessiert das nicht. Man guckt da zwar drauf, aber solange sich das nicht über Jahre hinweg manifestiert, wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Also es gibt genug Studien, dass du kapitalistische Systeme kannst du auch in Autokratien haben. Das ist eigentlich für den Kapitalismus nicht so wichtig, sondern da ist es, also eine Demokratie ist immer besser, weil eine Demokratie in der Regel stabiler ist. Aber du kannst auch in autokratischen Verhältnissen Geld verdienen und die Börsen gut laufen. Also von daher, das ist jetzt vielleicht eine harte Analyse, aber für den Moment sehe ich dafür die Märkte 0,0 Gefahr aus der Seite. Gesellschaftspolitisch, generell politisch kann man das natürlich vortreffend diskutieren. Aber was die Aktienmärkte, die Wirtschaft angeht, ich glaube, das ist ein Achselzucken, wenn man sagt, wir machen jetzt einfach unser Ding und der amerikanische Wirtschaftspragmatismus, der obsiegt.
Man kann das ganz gut ablesen an dem Verhalten von Bill Ackman, der ja im Wahlkampf Donald Trump sehr stark unterstützt hat. Denn als der Liberation Day kam, dann hat er dann doch angefangen zu heulen. Also der gute Bill. Und das ist ja jetzt unverantwortlich. So kann man das ja jetzt nicht machen und so. Also das bedeutet, ich glaube, da Liberation Day, das war schon irgendwie, das war, glaube ich, ein Moment, der auch, wenn Trump da das weiter durchgezogen hätte, für ihn kritischer hätte werden können, was die Unterstützung der Kapitalmärkte dann anbelangt. Aber ja, ich übergebe wieder zurück an dich, Lars. Dein Thema, dein Take?
Ich stimme euch zu. Ich glaube, dass Trump, das darf man auch nicht vergessen, am Ende projiziert sich derzeit alles auf ihn und er sorgt auch dafür. Aber er ist eigentlich nur ein Symptom dieses, wie soll man es nennen, Neo- oder Tech-Kapitalismus, der gerade stattfindet. Also die Peter Thiels und Alex Karps und so weiter haben ihre Chance gesehen, haben sie ergriffen. Man darf auch nicht vergessen, wer hat den Wahlkampf finanziert. Das war Tech, das war Krypto, das war Finance. Und die bekommen im Wesentlichen auch geliefert, was ihnen versprochen wurde oder was sie sich erhofft haben. Und das sind die Unternehmen, die den Aktienmarkt ganz wesentlich tragen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Art von gesellschaftlicher Umbruch, der kann stattfinden, der geht aber nicht von der Börse aus. Und das war ja die Frage. Ich glaube, die USA sind für einen Investor weiterhin investierbar, weil du bei vielen Themen ja auch gar nicht um amerikanische Unternehmen drumherum kommst. Alles andere ist gesellschaftliche Debatte und ich wäre sogar bereit, auf Renditen zu verzichten, wenn die gesellschaftliche Debatte sich deutlicher in eine andere Richtung positionieren würde. Aber das ist heute nicht die Frage, sondern ob ich bei meinen Investments Anpassungen vornehmen muss. Und das glaube ich nicht. Im Gegenteil, für diejenigen, die davon profitieren, wird der Weg noch viel klarer. Ich will das jetzt nicht mit China oder, Sebastian hat es gesagt, mit Autokratien. Wer auf der guten Seite steht, wer davon profitiert, profitiert vielfach davon und wird geschützt in einer Art und Weise. Das muss man sich teuer erkaufen und das hat man sich erkauft. Also daher, wenn man in den richtigen Unternehmen investiert ist, dann ist das ein Umfeld, was äußerst günstig sogar ist.
Okay. Deutsche Börse. Da ist Chris Hohn mit seinem Hedgefonds eingestiegen und Chris Hohn war da schon mal drin. Ich glaube, in den Nullerjahren war das. Da hat er versucht, die deutsche Börse mit der London Stock Exchange zu fusionieren, nicht wahr?
Nein, er war dagegen.
Er war dagegen.
Die deutsche Börse hat 2005 versucht, eine Fusion mit der LSE, der London Stock Exchange, hinzubekommen. Ah. Und er hat aktivistisch eingegriffen und war dagegen, hat aber dann 2016 zugestimmt. Aber dann ist der Versuch, ich glaube an den Kartellbehörden oder so dann gescheitert, weil beide zu groß wären und wäre so eine Art Quasi-Monopol oder ja, Oligopol entstanden. Eine bewegte Vergangenheit.
Aber Moment, wenn er 2016 auch immer noch drin war.
Er ist wieder rein, da hat er erst befürwortet.
Da ist er wieder rein, hat es befürwortet, genau, dann ist es nicht zustande gekommen, wieder raus. Und jetzt, also das ist einer, der immer wieder, ist wie so ein Hund, der immer wieder zurückkommt zum Herrchen.
Ja, das ist halt die Frage. Also er ist jetzt wieder eingestiegen, er hatte einen Anteil von 1%, er hat jetzt über 5%, deswegen musste er ja auch offenlegen, dass er wieder dabei ist. Und es gibt so die üblichen Floskeln, ja, wir haben gute Gespräche mit Chris Hohn von TCI. Es steht für The Children Investment Fund, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und man sagt, ja, wir sind auf einer guten Basis und wir sprechen miteinander. Die Frage ist, was will er? Also hat er einfach eine Beteiligung und sagt, ich gehe jetzt in die deutsche Börse rein und halte die länger. Er hat ja auch ein bisschen sich so gewandelt vom aktivistischen Investor zu einem klassischen Investor. Oder hat er was vor? Und deswegen eigentlich das Thema, das mal auf dem Schirm zu haben, denn die Deutsche Börse steht ja vor der größten Übernahme ihrer Geschichte. Also die Allfunds-Plattform ist ein britisch-spanischer Fondsbetreiber und kann natürlich sein, dass er deswegen dabei ist, um da Einfluss auszuüben. Aber das ist alles noch ein bisschen im Nebel. Es ist jetzt einfach eher so Chronistenpflicht, mal zu gucken, haben wir bei der Deutschen Börse jetzt einen aktivistischen Investor dabei, der Druck macht aufs Unternehmen und vielleicht für die Aktionäre noch mehr rausholen kann.
Aber nochmal, der hat wirklich so ein bisschen einen Narren an den gefressen, ne? Also der irgendwie Deutsche Börse, das ist so sein Ding.
Ja, offenbar. Also deswegen ist es ja so spannend, aufgrund der bewegten Vergangenheit, sage ich, dass er jetzt wieder reingegangen ist mit einem über 5% Paket, also sich auch geoutet hat, dass er dabei ist, ist ja eine klare Signalwirkung. Und jetzt guckt natürlich der Markt drauf, was will er da? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sagt, ach, ich fand es jetzt irgendwie super, da mal einen 5% Anteil an der Deutschen Börse zu kaufen. Also in Anbetracht, ich wiederhole mich der Vergangenheit, kann es ganz spannend werden, was da noch so kommt. Also kann gut sein, wir greifen das Thema nochmal auf.
Okay, also kann gut sein, der hat was vor oder möglicherweise der handelt jetzt einfach nur, okay, das wäre 5% sind natürlich dann schon an der Deutschen Börse, ist jetzt nicht so wenig. Also der tradet das Ding einfach, weil sieht ja nicht so schlecht aus gerade, die Deutsche Börse.
Genau. Ich glaube aber, dass er aktivistisch bleiben wird. Ist einfach so ein Gefühl.
Ja. Lars, du stimmst zu?
Ja. Ja, Fakten aufgezählt hat, ist schwer, dem zu widersprechen. Ich finde die Deutsche Börse, genau wie andere Börsenbetreiber auch, sieht spannend aus. Man darf nicht vergessen, das ist eine Infrastruktur, die es braucht. Ich habe jetzt nur im Zuge der Vorbereitung gesehen, die Euronext hat gesagt, wenn es 24 Stunden, 7 Tage die Woche Handel geben soll, dann machen wir das, kein Problem. Technologisch können wir das schnell umsetzen. Ich hoffe nicht. Ja. Aber die Deutsche Börse hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass wenn sowas lange genug besprochen wird, nach meiner Erfahrung, kommt das dann irgendwann, dann fängt einer an und irgendwann haben sich dann alle dran gewöhnt. Man muss nur ein bisschen neue Regeln schaffen, weil 24/7 heißt, du wirst Phasen haben, in denen immer der Makler da sein muss, weil der Handel von Privatanlegern viel zu dünn ist. Aber nichtsdestotrotz, die sehen natürlich auch, wie Polymarkets und Co. wachsen. Und die hätten die Infrastruktur für alles Mögliche. Und Stablecoins und. Ich weiß, ich schmeiß hier ganz viel zusammen. Aber für mich sind das Geschäftsmodelle, die, und das kann man ja wahrlich nicht über jedes Geschäftsmodell sagen, die durchaus zukunftsträchtig sind. Und noch dazu, ja, wenn man sich die Bewertung anschaut der Deutschen Börse, die ist jetzt nicht grotesk hoch.
Das Ding ist halt, das ist ja eigentlich ist das ein klassisches Plattformgeschäftsmodell. Man denkt ja immer hier nur Meta oder Spotify oder Uber, Airbnb, das wären so Plattformen, aber die Deutsche Börse, natürlich sind das alles Plattformen, die matchen Angebot und Nachfrage. Und das ist eigentlich also hochattraktiv. Und was Chris Hohn jetzt vorhat oder nicht, werden wir hier heute nicht mehr herausfinden. Aber wir können euch ja mal diese Abschlussfrage mit hineingeben, ob ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen 24-Stunden-Handel, den auch einige Broker übrigens sehr befürworten würden, ob ihr das angenehm fändet. Ich persönlich habe dazu schon mal bei uns in der Buy the Dip-App einen Kommentar geschrieben. Für mich wäre es nichts. Ich glaube, da gibt es auch angesichts dann, also warum sollte ich Freitagnacht um 3 Uhr irgendwie eine SAP handeln zu minimalem Umsatz? Da könnt ihr euch ja vorstellen, was mit den Spreads los ist. Aber es können natürlich auch andere Perspektiven auf das Thema geben. Insofern fühlt euch da eingeladen, bitte euch zu beteiligen in den Kommentaren. Und jetzt müssen wir natürlich noch diesen überragenden Cliffhanger, den ich am Anfang gesetzt habe, noch auflösen.
Ja, hast du. Ja.
Du kommst nicht drum herum. Also welchen Film hast du dir da angeschaut?
Auf deine Empfehlung hin, nur du wahrscheinlich mit Freunden oder Partnerin, was auch immer, habe ich mir Nürnberg angesehen im Kino. Russell Crowe und dem, wie heißt der?
Rami Malek.
Der hat den Sänger von Queen auch gespielt.
Rami Malek.
Ja, genau. Und ja, ich möchte gar nichts. Also natürlich ist das Hollywood-Produktion und das mag dem einen oder anderen dann zu viel sein. Aber ich fand, mir hat der Film gefallen. Und das sagt ja vielleicht auch was. Es ist selten heute, anschließend saßen fast alle, die mit mir in dem gut gefüllten Kino drin waren, saßen so 5, 6, 7 Minuten während des Abspanns und haben nochmal so ein bisschen sacken lassen. Ist logisch, bei dem Thema geht man natürlich auch nicht direkt raus und sagt, so, jetzt wann ist Happy Hour irgendwo? Aber das war so ein Effekt, den habe ich lange nicht mehr im Kino erlebt. Also alle so im Sitzen geblieben, so ein bisschen nachsiniert. Und
war das so ein spezielles Bildungsbürgertum-Kino vielleicht?
Du meinst der Film jetzt?
Nein, in dem Kino, wo du warst, weil du gesagt hast, so einen Moment hast du lange nicht mehr erlebt. Vielleicht weißt du, in gewissen Schichten lässt man das nochmal nachwirken, bei den anderen sagst du aber jetzt in die Pilsecke.
Also wir Flensburg hat 100.000 Einwohner. Das heißt, wir haben ein großes UCI-Kino und dann haben wir ein Kino, das heißt bei uns 51 Stufen. Da ist sowas, meine Mutter, da war ich gerade neulich wieder, so ein französischer Film im Original und ich denke, whoop, und schon bin ich raus. Ich höre nicht mal mehr zu, was sie danach sagt. Also gar nicht mehr. Das heißt, ich war da sehr selten. Ganz tolle Originalfassung von Charlie Chaplin haben wir da gesehen. Ich so, ja, ich war hier Iron Man 3, der war auch gut. So, damit ihr mal meine Ansprüche kennt. Also du hast Spaß beiseite.
Nuremberg hast du im UCI geschaut und nicht.
Ja, genau. Der war im Programmkino. Den haben sie im richtigen Kino gezeigt.
Okay, alles klar. Ja, sehr gut. Ja, Mai, haben wir das auch noch aufgeklärt. Chronistenpflicht hier erfüllt. Und wer den Film im Kino gesehen hat, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Und damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche. Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank an euch. Und ja, euch auch ein schönes Wochenende. Macht's gut.
Danke euch und allen fürs Zuhören.
Schöne Pfingsten. Bye, bye.
Ach ja, es ist Pfingsten. Stimmt. Ja.